Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 7. August und wir haben einen wahnsinnig spannenden und einen wahnsinnig wichtigen, wie ich finde, Podcast vor uns. Das Thema ist François-Xavier Roth, der Dirigent. Ihm wurde in verschiedenen Zeitungen vorgeworfen, Text- und Bildnachrichten an Musikerinnen und Musiker geschickt zu haben. Unerwünschte Nachrichten mit erotischem Inhalt, von Dickpics ist unter anderem die Rede gewesen. All das ist umso brisanter, weil Roth auf der einen Seite Chefdirigent des Gürzenich-Orchesters in Köln war und designierter Chefdirigent des SWR-Symphonieorchesters ist. In Gürzenich hat man innerhalb kürzester Zeit eine, ja, Lösung gefunden. Man hat sich einvernehmlich getrennt. Angeblich ist François-Xavier Roth mit 200.000 Euro entschädigt worden. Die einzelnen Vorwürfe können nicht mehr nachverfolgt werden, weil inzwischen kein Geschäftsverhältnis mehr zwischen dem Dirigenten und dem Orchester besteht. Wohl aber wird noch von der Staatsanwaltschaft ermittelt. Kurz nach der Entscheidung des Gürzenich-Orchesters hat auch der SWR seine Entscheidung bekannt gegeben. Dort heißt es, man werde an François-Xavier Roth als zukünftigem Chefdirigenten des Orchesters festhalten. Roth habe Reue gezeigt, er würde sich in Therapie begeben und man hätte ein System geschaffen, in dem weitere Verfehlungen des Chefdirigenten unmöglich wären und zu einer sofortigen Kündigung führen würden. Nun haben sich aber 48 Musikerinnen und Musiker des Südwestrundfunkorchesters in mehreren Briefen an die Leitung des Senders und des Orchesters gewendet und erklärt, dass sie Bedenken haben, dass das öffentliche Bild des Orchesters Schaden nehme. Sie würden die Entscheidung zwar akzeptieren, aber nicht mittragen. Die Orchestergesamtleiterin des SWR-Symphonieorchesters Sabrina Hane wurde bei mehreren Veranstaltungen inzwischen ausgebuht und in den sozialen Medien haben Abonnentinnen und Abonnenten erklärt, ihr Abonnement kündigen zu wollen. Ein großes Thema, ein wichtiges Thema, das wir auch bei Backstage Classical natürlich beleuchtet haben, und zwar von ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren. Shoko Kuroe hat den Anfang gemacht. Sie hat in ihrem Essay begründet, warum wir im Fall François-Xavier Roth eine öffentliche Tätermigration erleben, nämlich vom Gürzenich-Orchester zum Südwestrundfunk. Etwas später hat Alexander Gourdon ihr beigepflichtet und einen anderen Aspekt beleuchtet, nämlich das Machtverhältnis innerhalb eines Orchesters und das Machtverständnis von François-Xavier Roth. Letzte Woche dann hat Stefan Knies den beiden geantwortet und erklärt, die Debatte sei zu hysterisch und sie würde falsch geführt werden. Knies ist der Meinung, dass der SWR alles Mögliche getan habe und dass es vollkommen in Ordnung sei, dass François-Xavier Roth seinen Posten nun wie geplant antritt. Backstage Classical ist eine Seite, auf der wir gern diskutieren, auf der unterschiedliche Meinungen Platz haben und auf der wir zeigen wollen, dass man so ziemlich jedes Problem miteinander auf jeden Fall diskutieren kann. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass heute alle Autorinnen und Autoren, die diesen Fall für Backstage Classical kommentiert haben, mit mir debattieren werden. Ich begrüße Alexander Gourdon, ich begrüße Stefan Knies und Shoko Kuroe. Du hast den Anfang gemacht. Was hat dich bei diesem Fall von François-Xavier Roth besonders geärgert?
Für mich geht es daher drum, wie gehen die Institutionen damit mit dem Fall um? Ist natürlich dann in so einer öffentlichen Debatte ein bisschen schwierig, weil man nur drüber reden kann, was wir wissen, beziehungsweise schon öffentlich stehen. Und normalerweise ist das dann tatsächlich so, dass das dann nur eine Spitze des Eisbergs ist. Und es ist immer so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, weil wie drüber berichtet wird, das beeinflusst dann wieder mal auch, wie die Betroffenen dann darauf reagieren. Also vielleicht kommen da mehr Betroffene, die dann drüber sprechen wollen, oder es wird ja anders berichtet oder die Leitung reagiert anders. Und das ist immer so eine Wechselwirkung. Und ich fand, dass da gerade in der Zeit, als Herr Roth von Köln weggegangen ist, vorzeitig und dann 10 Tage später bei Westrundfunk dann bestätigt wurde, dass die Berichterstattung eher in die Richtung geht, das ist jetzt alles gut und wir haben tolle Schutzkonzepte und alle sind zufrieden. Und ich fand, dass da die betroffenen Stimmen ein bisschen zu weit weg war.
Du hast es verglichen mit Fällen aus der katholischen Kirche, in denen wir kennen, diese Tätermigration. Jemand, der wegen sexuellen Übergriffen bekannt ist, wechselt schnell in eine andere Gemeinde, sodass überhaupt gar keine Aufklärung stattfindet. Und deine These war, das findet jetzt in aller Öffentlichkeit statt. Alexander, du bist darauf eingestiegen und hast gesagt, das ist nicht nur alles, sondern es sagt auch sehr viel über das Machtverständnis eines Dirigenten aus. Wenn du kurz nochmal da die These zusammenfassen kannst.
Ja, es geht ja nicht nur um das Machtverständnis des Dirigenten, sondern es geht um das Machtverständnis des ganzen Systems dahinter. Also einmal ist das eine sehr, sehr kurzfristige Sache gewesen. Wenn man sich anguckt, sind es halt nur 7 Wochen zwischen dem ersten Bekanntwerden. Und es sind ja auch keine Vorwürfe, sondern François Xavier Roth hat es ja auch zugegeben, dass das stattgefunden hat. Also es ist noch nicht juristisch oder justiziabel, aber es hat stattgefunden. Also wir müssen nicht von Vorwürfen reden, sondern von Fällen, die da stattgefunden haben. Und 7 Wochen später springt halt sozusagen der SWR dem Gürtel nicht zur Seite und sagt, ja, wir nehmen ihn trotzdem. So. Und das ist sozusagen für mich an 2 Stellen problematisch, nämlich einmal die systemische Komponente, dass es halt nicht in Ruhe aufgearbeitet wird, dass das Gürtel nicht sich nicht hinsetzt und sagt, wie kann das bei uns intern passieren, dass das 10 Jahre lang anscheinend passiert und nichts daraus folgt. Zweitens, wie kann eine öffentlich-rechtliche Anstalt auch jetzt nach Kurenzis irgendwie sagen, okay, wir machen das trotzdem und nicht irgendwie sich da anders positionieren, wie zum Beispiel das Konzertrabau sich bei Daniele Gatti positioniert hat und den von heute auf morgen erstmal kaltgestellt hat oder ähnliches. Und was halt noch dazu kommt, ist quasi dieser ganze Machtaspekt, dass halt auch jetzt hierbei mehr um den Täter gesprochen wird und nicht um die Opfer gesprochen wird, dass nicht geschaut wird, wie ist das Machtverhältnis generell dabei? Und deswegen bin ich bei dieser These gelandet, dass es halt erst zu diesem Missbrauch kommt und dann danach sozusagen die Macht sich zeigt, wer die Macht hat, den Diskurs zu bestimmen und wie es halt danach weitergeht.
Also wenn ich es richtig sehe, diese beiden Texte sind ja verbunden, indem sie tatsächlich auch eine systemische Kritik haben, ne? Indem sie sagen, wenn solche Fälle bekannt werden, ist es auch Aufgabe der jeweiligen Institutionen, die vernünftig aufzuklären und sicherzustellen, dass sie nicht mehr passieren. Das ist die mindeste moralische Verantwortung, die man haben kann. So, Stefan, und jetzt kommst du und sagst, haben wir doch alles gemacht?
Ja, das habe ich zum Teil auch gesagt, aber woran ich mich, also womit ich ein Problem habe, sind tatsächlich einige der Definitionen, die stattfinden, weil ich habe es ja geschrieben, ich habe auch Dinge erlebt, die ich ganz explizit als sexuellen Machtmissbrauch definieren würde. Habe ich damals nicht, würde ich heute tun. Für mich ist sexueller Machtmissbrauch die Erzwingung von irgendeiner sexuellen Gefälligkeit oder die versuchte Erzwingung durch die Machtposition. Hat mir gefallen, nicht da vorher einen Schritt zu fassen, komme auf Zimmer 12 und es soll übrigens dein Schaden nicht sein, so oder so ähnlich. Und das ist für mich eine andere, andere Aussage oder eine andere, also das ist was anderes, als wenn jemand mir ein Bild von seinem Pimmel schickt. Ich sage nicht, okay, dass das schön ist und ich sage nicht, das ist in Ordnung, das ist überhaupt nicht, das habe ich hoffentlich deutlich genug gemacht. Aber die Definition, die ist für mich eine andere und wie gesagt, ich habe das, also ich kenne das sozusagen aus einer Anschauung und ich bin mit diesem Begriff, so wie er auch sehr breit gestreut wird, nicht einverstanden.
Also erst, wenn ich direkt da drauf darf, einmal,
also Alexander.
Das Versenden eines Dickpics ist ja an sich schon strafbar. Ne? Es ist das unaufgeforderte Versenden von pornografischem Inhalt, steht im Strafgesetzbuch, ist strafbar.
Und das Artikel zweite 184 ist, oder sowas, ja.
Genau, ja. Und das zweite ist, jedes Versenden eines derartigen Bildes ist ja erstmal eine Machtdemonstration. Also es gibt keinen sexuellen Übergriff, wo keine Machtdemonstration drin ist. Das steckt ja in der Idee schon dahinter. Und ich glaube, Schoko kann da, naja, weil es halt Übergriffigkeit sozusagen auf den anderen übergeht. So, also das heißt, ich bin in der Täterposition, die Täterposition ist eine machtvolle Position, die Opferposition ist eine passive Position. Und wenn ich als Täter etwas verschicke, was der andere nicht haben will, wovon ich natürlich weiß, dass der andere es nicht haben will, sonst wäre ich ja kein Täter, ist das erstmal auch eine Machtdemonstration. Erst recht, wenn ich Dirigent bin und das einer Musikerin aus dem Orchester schicke, nutze ich dabei ja das Machtverhältnis aus, was sowieso schon zwischen mir und der anderen Person steht. Dieses Machtverhältnis ist ja nicht weg, nur weil wir jetzt nach dem Konzert uns im Hotelzimmer aufhalten. Nur das Machtverhältnis bleibt ja bestehen.
Also für
ich
mich
verstehe,
ist vielleicht ganz kurz erst noch mal Schoko und dann kannst du noch mal auf beide antworten, Stefan.
Ja, also das ist ein Begriff, was dann momentan sehr viel in der Wissenschaft benutzt wird. Und für mich ist dieser Machtmissbrauch auch ein Zeichen, dass das in einer Institution passiert. Also es ist ja nicht wie da, ich bekomme von irgendeinem anonymen Spammer ein Dickpick da in mein Mailfach, wo ich den dann einfach mal in den Spam-Ordner dann entsorgen kann, sondern man muss sich mit dieser Person dann umgehen. Und die Macht besteht auch darin, dass wie gut er geschützt ist, also von der Institution, von der Leitung, und kann er sich einen besseren Anwalt leisten? Habe ich überhaupt eine Chance, wenn ich was sage? Das spielt alles noch eine Rolle dazu. Es geht nicht nur um diese ein bestimmten Tat, dass er irgendjemand irgendwas zuschickt und dass das dann nur ein Macht ist, sondern diese Macht besteht aus dieser Struktur raus, also nicht nur zwischen zwei Personen.
Ich glaube, das ist auch, was ich nicht verstehe. Also jede sexuelle Fantasie kann man ja leben. Da muss man abends nur ins Internet gehen und findet Partner, die das auch wollen und kann das machen. Und ich glaube, wenn ich das zusammenfassen kann, auch Schoko, das Problem besteht ja darin, dass ich das sozusagen mit Menschen mache, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite und die ich dann morgen auch wiedersehe. Ich glaube, das ist das große Problem und das ist auch da, wo die Verantwortung der jeweiligen Orchester dann liegt, oder Stefan?
Und die nicht hierarchisch auf derselben Ebene sind.
Ich bin immer noch, also die Frage bleibt für mich, warum ist das Machtmissbrauch? Also, meine Definition davon, wie gesagt, ist die, dass jemand seine Macht dazu hernimmt, um was zu erzwingen. So habe ich das erlebt und so würde ich das definieren und so glaube ich, dass auch der Diskurs irgendwie, vielleicht täusche ich mich, aber so es vielleicht wahrnimmt. Und ich finde diese Unterscheidung zwischen sexuellem Machtmissbrauch, also der aktive Erzwingen einer sexuellen Gefälligkeit oder was, aufgrund meiner Macht ist was grundlegend anderes als eine Belästigung. Dass die stattgefunden hat, bin ich völlig dabei, habe ich auch gesagt.
Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, was dann auch sehr viel in diesem Diskurs um sexualisierte Gewalt momentan diskutiert wird, also um diese Begrifflichkeiten. Ich glaube, das sprengt momentan ein bisschen den Rahmen, weil es nicht nur um diesen speziellen Fall geht, sondern es geht um die Priorisierung, ob man dann sagt, das ist Gewalt, das ist Missbrauch, geht es um Machtmissbrauch. Von mir aus kann man auch ganz andere Begriffe nehmen. Ich bin auch nicht mit allen Situationen einverstanden, wo es ja heißt, das wäre Machtmissbrauch gewesen, weil ich denke mal, wo ist dann hier die Macht? Das ist einfach momentan ein Oberbegriff.
Aber vielleicht können wir die Begrifflichkeiten ganz kurz mal zur Seite legen, weil es bleibt ja die Frage, also für mich die Schlüsselfrage ist tatsächlich, wie gehen die Institutionen damit um? Ja, also egal, wie wir das Ding jetzt nennen, wir sind uns, glaube ich, alle einig, die wir hier diskutieren, ungewünschte erotische Anmachen beziehungsweise tatsächlich sogar Dickpics zu versenden, halten wir alle erstmal für No-Go innerhalb eines Betriebes. So, wie sollen denn jetzt Orchester mit diesem Ding umgehen? Das Gürzenich-Orchester, Stefan, auch dann nochmal vielleicht konkret die Frage, sagt, pass auf, wir haben das jetzt irgendwie ein bisschen untersucht. Es gibt da ja auch die Vorwürfe an den Orchesterdirektor, der davon schon informiert sein soll, der aber nicht gehandelt hat. Man einigt sich gemeinsam mit Herrn Roth, wir beenden den Vertrag, wir zahlen dich aus, wir wollen aber auch nicht mehr mit dir zusammenspielen, ist, was das Gürzenich-Orchester sagt. Also wir vergessen das jetzt alles, Schlussende aus, geh mal weg. Das SWR-Orchester sagt, es hat recherchiert, es hat sich niemand aus den Orchesterreihen gemeldet. Da kommen wir mit Sicherheit wieder zur Frage der Macht. Ja? Also kann sich eine zweite Geige melden, wenn sie solche Fotos gekriegt hat, was passiert damit und so weiter und so fort. Das SWR-Orchester sagt, naja, wir arbeiten zusammen in der Hoffnung, dass nichts passiert. Und wenn nur das Kleinste passiert, dann fliegt er sowieso raus. Also das sind ja zwei ganz merkwürdige Arten, damit umzugehen. Ich halte beides für nicht aufgearbeitet. Oder siehst du das, Stefan, als aufgearbeitet?
Nee, sehe ich nicht. Aber daran habe ich mich auch nicht gestört. Ich habe nur gesagt, dass die Diskussion, die projiziert sich, auch übrigens durch das schöne KI-generierte Bild des hässlichen alten Mannes, das du da noch reingestellt hast, Axel, das projiziert sich auf Herrn Roth, auch an Orten, wo es das meiner Meinung nach nicht sollte. Weil wie der wie die Institution mit dieser Geschichte umgeht, das ist Sache der Institution erstmal. Deswegen genauso, SWR lässt verlauten irgendwie, der Orchestervorstand als demokratisch gewählte Vertretung des Orchesters hat die und die Entscheidung mitgetragen. Jetzt sagen die Orchestermusiker, die heute protestiert haben oder gestern, das stimmt so nicht, wir haben es nicht mitgetragen, sondern haben bloß nicht protestiert. Kann man sich auch fragen, warum. Aber diese ganze Diskussion, die ist ja, also die geht dann wirklich eben um die Institutionen. Und das habe ich gemeint mit falschem Adressaten. Und zum Thema Macht will ich auch noch mal kurz hinten draufsetzen. Also es ist ja, und übrigens auch Tätermigration, das hat für mich stattgefunden bei Levine, als das ihm in Amerika zu heiß wurde mit den Kindesmissbrauchsvorwürfen, ist nach München gegangen. Aber es ist doch vor 2 Jahren oder was, ist das schon entschieden worden, dass der SWR gesagt hat, wir wollen den wieder haben. Der war ja damals gegangen, weil er gegen die Zusammenlegung protestiert hatte. Und daraus jetzt zu konstruieren, dass nach Bekanntwerden der Vorwürfe das eine Machtgeschichte sei, das kann ich logisch persönlich nicht nachvollziehen. Das zum Thema Rot, zum Thema Institution bin ich völlig bei euch, dass da die Frage natürlich im Raum steht, wie sollen und wollen wir sowas aufarbeiten.
Tätermigration könnte man auch dann Täterschutznetzwerk oder institutionell Verrat. Also ich glaube, in den englischen Bereich heißt das dann tatsächlich institutionell Betrayal nennen. Also bei den Tätermigration geht es tatsächlich um die Institution, dass zwei Institutionen quasi zusammenarbeiten, damit dem Täter sozusagen die Existenz weiter gewährt wird.
Also glaubt ihr, dass die Institutionen zusammengearbeitet haben?
Ich glaube schon. Also ich meine, sonst wäre das in dieser Schnelle auch nicht gegangen.
Warum nicht?
Wahrscheinlich haben die einen auf die anderen gewartet. Das kann man, glaube ich, schon auf jeden Fall zeitlich sagen. Aber lass uns das vielleicht ganz kurz nochmal auch da von hinten aufrollen. Alexander, hat Stefan nicht einen Punkt, wenn er sagt, naja, also wir sehen es jetzt am SWR-Orchester, das ist ja, die haben eine Selbstvertretung, die haben eine Vertretung, die sprechen kann. Sie haben ein Orchester, wie heißt das, nicht Betriebsrat,
ein Vorstand.
Und der hat in diesem Fall einfach nicht gehandelt, sondern, wenn man Frau Hane und Frau May vom SWR glaubt, sogar explizit gesagt, sie möchten nicht einbezogen werden in diese Entscheidung. Hat da nicht auch das Orchester als Kollektiv eine Mitverantwortung?
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Orchestervorstand sich ja möglichst weit rausgehalten aus dieser Entscheidung,
genau. Wenn
ich das lese, was Frau Hane und Frau May dazu gesagt haben. Ich finde es ein bisschen schwierig, auf welchem Level wir das diskutieren, denn eigentlich müssten wir darüber diskutieren, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten eine Vorbildfunktion haben müssen. Also, dass denen zum Beispiel der Schutz ihrer MusikerInnen vor allem anderen gehen müsste. Dass es denen vorgehen müsste, dass sie sich nicht irgendwie jemanden ins Boot holen, wo sie seitenlange Papiere aufsetzen müssen, dass da irgendwie nichts Neues passiert, dass Rot sofort gekündigt wird, wenn nochmal irgendwie was passiert und so weiter. Das ist für mich fernab jeder Vorbildfunktion. Also eigentlich sind diese ja steuerlich finanzierten Orchester dafür da, dass dieser ganze Kultursektor irgendwann mal so toll wird, dass alle sagen, das wollen wir alle so haben. Und das sehe ich hier ganz und gar nicht. Also insofern gibt es natürlich auch irgendwie ein Mitspracherecht und ich finde, insofern hat dieser Fall jetzt hier nochmal eine andere Dynamik erfreulicherweise, weil ich glaube, dass gerade auch, weil jetzt im Sommer viele Zeit haben, da ein bisschen drüber nachzudenken, diese Eile, die da jetzt irgendwie passiert ist zwischen Gürzenich und SWR, vielen doch auch auf den Schlips getreten ist. Wenn man bei Facebook reinguckt, sieht man, dass ganz viele Abos gekündigt wurden vom SWR, dass jetzt manche 43 SWR-MusikerInnen sich da jetzt irgendwie dagegen auflehnen und so. Das gab es ja bei den anderen MeToo-Fällen in der Klassik irgendwie noch nicht, leider. Also insofern hat das schon nochmal eine andere Dynamik jetzt, was ich eigentlich ganz gut finde. Also insofern der Titel, den Stefan da irgendwie hatte, es wäre entgleist. Es ist, glaube ich, nicht entgleist, sondern es nimmt jetzt endlich mal Fahrt auf, um in demselben Bereich zu bleiben. Dass es jetzt aber mal irgendwie anders diskutiert wird und dass jetzt auch andere Verantwortlichkeiten da irgendwie mal diskutiert werden.
Finde ich ja einen Punkt, aber vielleicht nochmal ganz kurz, Schoko, wie beurteilst du das, dass das Orchester jetzt mit einem Brief nach draußen geht, dass es tatsächlich dann ja auch Widerstände innerhalb des Orchesters gibt, die es vorher offensichtlich und auch im Gürzenich-Orchester nicht gegeben hat? Bemerkst du da auch, wie Alexander eben gesagt hat, einen neuen Drive, eine neue Art in der Öffentlichkeit mit solchen Fällen umzugehen?
Auf jeden Fall. Früher waren die Betroffenen sozusagen so die kleinen Einzelfällen am Rande und man hat sich dann da ja im Grunde genommen Sorgen gemacht, wie es dann ankommt, wenn man drüber redet, weil stell euch mal vor, jetzt wo es ja ganz in der Öffentlichkeit ja stand, dass da keiner bei SWR dann hochgekommen mit einer Meldung gekommen ist und alles aufgebreitet
dröselt,
ist. Ja, und stell dir mal vor, wenn man da jetzt eine Betroffene wäre, die dann vielleicht jetzt mal so überlegt, sage ich was, sage ich nicht. Also da hätte man wirklich einen schlechten Stand, weil man dann das Gefühl hat, man ist dann ein Störenfried und Ladenbeschmutzer, wenn man das jetzt macht. Und
ja, der Stand ist immer noch schlecht, ne? Also wir reden immer noch über den Täter und nicht über die Opfer. Und es gibt immer nicht noch mehr, also wenn man von den, also in der Wissenschaft geht man immer von hohen Dunkelziffern aus, die sich halt im Nachhinein bei den bekannt gewordenen Fällen auch als wahr erwiesen haben. Insofern gehen wir bei FXR auch von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus, auch wenn die jetzt noch nicht öffentlich ist und so weiter. Der Fall, wie das jetzt zwischen den Institutionen geregelt worden ist, ist natürlich trotzdem fatal für alle, die irgendwie da Opfer geworden sind, weil sie sich halt systemisch untergebuttert sehen und nicht eben sofort unterstützt sehen. Und vielleicht kann sich das aber jetzt für die nächsten Fälle, die bestimmt kommen werden, nochmal irgendwie ändern. Dadurch, dass es eben jetzt eine andere Diskussionskultur hat.
Ich würde diese Opferfrage gleich nochmal besprechen. Ich würde einmal nochmal ganz kurz eben bei dieser aktuellen Diskussion bleiben, dass aus dem Orchester jetzt Protest kommt. Und Stefan, auf der einen Seite verstehe ich dich ja auch so, dass du sagst, die Verantwortung liegt bei den Orchestern. Jetzt ist ein großer Teil, nicht die, mehr als die Hälfte, aber immerhin ein großer Teil des Orchesters nach draußen gedrungen. Das sind ja Diskussionen, die auf jeden Fall für mich erstmal zeigen, es ist da eine Entscheidung gefällt worden, die hätte intern vielleicht noch besser ausdiskutiert werden können. Ist es nicht gut, dass wir jetzt so darüber reden?
Ja, die Frage ist spannend, weil das Orchester muss sich ja in solchen Gesprächen natürlich vertreten lassen. Also es ist, glaube ich, nicht zielführend, 144 Leute an den Tisch zu holen und dann eine Frau May, eine Frau Hanne sprechen dann, diskutieren dann zur Entscheidungsfindung jedenfalls nicht. Zur Diskussion auf jeden Fall, aber zur Entscheidungsfindung, glaube ich, ist es schon sinnvoll, dass für genau solche Entscheidungen und für viele andere auch natürlich das Orchester sich einen Vorstand wählt, der das Orchester eben vertritt. Und das ist ja genau passiert. Dieser Vorstand hat das Orchester vertreten und jetzt sind ein Drittel des Orchesters ist jetzt nach draußen gegangen und hat gesagt, wir sind damit nicht einverstanden. Also was ich interessant finde, sie sagen aber auch nicht, wir protestieren, also wir lehnen ihn ab, sondern sie sagen nur, wir möchten klarstellen, dass wir damit nichts zu tun haben. Das finde ich auch interessant.
Wir tragen die Entscheidung mit. Ich glaube, die Formulierung ist, wir tragen die Entscheidung nicht mit, aber wir akzeptieren sie so, ne? Also das ist, glaube ich, das Wording. Aber bleibt ja trotzdem die Frage, man hat sich da ja, Alexander hat es eben schon mal angedeutet, wirklich eine schwierige Situation geschaffen. Man hat jetzt einen Chefdirigenten auf absehbare Zeit, der unter so einer Art Generalverdacht qua schon Beschluss steht, Achtung, Achtung, wenn noch mal was Kleines passiert, dann werden wir aber handeln. Wir haben ein Orchester, das gespalten zu sein scheint. Also das ist ja alles wirklich suboptimal, um das zu machen, worum es eigentlich geht, Musik zu machen, oder?
Also ich denke mal, das mit den Chefdirigenten, das ist ja auch dann erst in einem Jahr. Und was ich mich dann frage, ist, warum hat man das jetzt bekannt gegeben schon und gesagt, also er hat dich ja jetzt mal für eine Therapie verpflichtet und damit ist alles gut, sondern zum Beispiel dann erstmal nur abwarten, bis diese Therapie ein bisschen fortgeschritten ist und oder sogar abgeschlossen ist, dass man ja sagt, das hat schon was gebracht, weil die Sache geht ja schon länger. Und wenn es dann nur mit ein bisschen Willenskraft gehen würde, dann hätte er das dann schon viel früher abstellen können. Und natürlich könnte man ja sagen, das ist ja nur so Dickpics und Chatnachrichten und es ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber diese Opferkonkurrenz von wegen, ja, das ist ja nicht so schlimm, finde ich dann in dem Moment dann auch dann problematisch, weil man hätte, wie gesagt, also sagen können, da macht er zuerst die Therapie und macht da Fortschritte und dann prüft man das, ob diese Abstinenz, sagen wir mal so, auch da in der Realität, da in der Welt draußen, auch weg von dem Therapieraum, auch dann da hält, also in Zusammenarbeit mit der Orchester, erstmal ohne Chefposition und dann erst, wenn man jetzt sagt, also das das funktioniert, erst dann, dann bekannt geben, dass er dann wieder Chef sein kann oder so.
Stefan, ich würde die Frage gern, ja, Entschuldigung, ja, ich würde noch einmal ganz kurz bei dieser Frage auch bleiben, die Situation des SWR-Orchesters, Stefan, findest du nicht auch, dass man sich da unnötig, also das, was Schoko jetzt gesagt hat, was Alexander eben auch gesagt hat, unnötig schnell in eine zum Musikmachen schlechte Position gebracht hat, wenn man es nur mal von der Seite aussieht?
Ich weiß nicht, ob es da einen guten oder einen schlechten Zeitpunkt gibt, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie besser wäre, das in 3 oder in 7 Monaten zu verkünden. Aber ich glaube, was Schoko gerade gesagt hat, ich glaube, das ist von der Wirklichkeit längst überholt worden. Also das habe ich ja auch am Schluss geschrieben. Ich setze jetzt mal die These in die Welt, wenn er noch ein Kuss-Emoji verschickt irgendwie, dann war's das. Also da brauchst du auch keine Besserung oder sowas, sondern also das wird nicht mehr passieren. Und wenn sowas, das wäre ja absolut ganz grobe Dummheit. Und ich glaube nicht, dass, also ich halte es nicht für realistisch, dass irgendein Therapiefortschritt bescheinigt werden muss, sondern die Diskussion, auch wie sie jetzt geführt wird, die hat ja zum Ergebnis genau das, wenn irgendwo irgendetwas nochmal passieren würde, dann steht das so sofort als Screenshot in den sozialen Medien und das war's. Und da ist ja auch die Frage, die sich dann eben mir stellt, wie soll es denn weitergehen für Herrn Roth? Soll der nie wieder dirigieren dürfen?
Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich
habe ganz kurz gesagt, Alexander. Nein, aber das ist meine Frage. Was folgt daraus? Ja. Ne?
Alexander, vielleicht ganz kurz. Ist diese Absicherung, die man jetzt da geschaffen hat beim SWR, so, dass Herr Roth sich wirklich nichts mehr erlauben kann und dass man für die Sicherheit der Mitarbeitenden gesorgt hat?
Wir diskutieren das ein bisschen so, als ob ich mich darüber freue, dass mir einer nur über den Fuß gefahren ist und ich mich freue, dass er mir nicht über beide Füße gefahren ist. Sondern es wäre besser, wenn der Unfall gar nicht passiert wäre.
Also, da sind wir uns einig.
Ja, genau. So, also, um auf den Punkt zurückzukommen, wenn wir uns jetzt darüber freuen, dass es jetzt so ist, wie es ist, vergessen wir wieder, wie eben schon gesagt, dass es eigentlich sehr viel besser hätte laufen können. Also der SWR hätte ja zum selben Zeitpunkt sagen können oder schon vor 6 Wochen sagen können, nee, sorry, wir empfehlen eine künstlerische Pause von 2 Jahren und danach überlegen wir nochmal. FXR zum Beispiel hätte ja auch seine 200.000 Euro Abfindung hätte an Opfer spenden können oder was auch immer. Also es gibt ja viele tolle Möglichkeiten, wo man überall etwas hätte besser machen können. Die Frage, die ist ja auch so ein bisschen polemisch, darf er denn jetzt nie wieder dirigieren oder so?
Wieso ist die das polemisch?
Ja, weil es eine Täter-Opfer-Umkehr ist. Also wenn wir jetzt direkt, also nach Bekanntwerden sozusagen der Übergriffe, ist man jetzt direkt wieder reflexartig bei dem Moment, ja, wann ist er denn wieder rehabilitiert, wann darf er wieder dirigieren und so weiter. Also,
aber das wird doch jetzt seit fast einem Vierteljahr wird das diskutiert, sehr heftig.
Seit 7 Wochen. Eigentlich sind alle Orchester, anderen Orchester außer der SWR sind relativ klar in der Antwort auch. Ne? Also sowohl Frankreich, sein eigenes Ensemble, sagen alle, Entschuldigung, aber jetzt treten wir erstmal auf die Pause-Taste. Ne? Also da ist der SWR der Einzige, der sagt, nee, machen wir nicht. Ja,
ja genau. Also ich meinte nur einmal, dieser Reflex, der dann häufig passiert, der bleibt ja auch, also es ist von der Machtperspektive her wieder der Reflex, beim Täter zu bleiben und zu gucken, ah, okay, er hat sich was zu Schulden kommen lassen. Natürlich müssen Täter rehabilitiert werden irgendwann. Und natürlich ist jemand, der ein Dickpick verschickt, erstmal nicht mehr in der Lage, eine Vorbildfunktion oder eine Vorstandsfunktion wie ein Dirigent auszuüben. Darüber sind wir uns ja wahrscheinlich auch klar. Und wenn man jetzt einmal darüber schaut, wer dann eben nicht zur Sprache kommt, ist dann natürlich, dass die Opfer nicht zur Sprache kommen, dass das Systemische nicht zur Sprache kommt. Das heißt, wir wälzen quasi wie immer bei systemischen Fragen die Antworten auf kleine Entscheidungsgeber ab und reden nicht über das Große. Also insofern, natürlich muss er irgendwann vielleicht wieder dirigieren dürfen, aber es ist jetzt der falsche Zeitpunkt, das zu diskutieren. Und wenn der SWR erstmal nur über ihn redet und sagt, nee, wir nehmen ihn trotzdem, hat er viele, viele Antworten gleichzeitig nicht gesagt und hat sich nicht erstmal schützend an die Seite der MusikerInnen gestellt und gesagt, so nee, wir können so jemanden jetzt nicht als neuen Chefdirigenten nehmen. War das die Frage? Ich habe die Frage vergessen. Sonst.
Ja, nee, ja, Stefan, ich sehe schon, dass Stefan antworten möchte, deshalb habe ich jetzt geschwiegen.
Ja, ich zu sagen, ich stelle mich schützend an die Seite der Musikerinnen und Musiker. Wie gesagt, ich glaube, dass die Realität, diese Schutzfunktion, die etabliert worden ist, also natürlich muss es passieren, längst überholt hat. Wie gesagt.
Das würde ich gerne
zu Schoko, noch mal weitergeben, diese Frage auch, weil das ist etwas, was mich in der Begründung des SWR sehr gewundert hat. Naja, es hat sich ja bei uns keiner gemeldet. Ja? Wo man sagen kann, ach guck mal, es hat sich da ja keiner gemeldet, ist die gleiche Frage wie mit dem Orchester eben. Es hat sich keiner gemeldet, dann war da ja wohl nichts, also bei uns ist nichts passiert. Die Frage ist nur, ist es wirklich die Bringschuld der Opfer, sich zu melden und gerade unter Erfahrung all dieser Fälle, die bekannt sind, sich ins Kreuzfeuer zu stellen und nachher diejenige oder derjenige zu sein, der sich da gemeldet hat und wo man weiß, oh, der ist jetzt sozusagen der Anlass, warum das überhaupt diskutiert wird. Also Schoko, da würde ich jetzt gerne diese Opferdebatte noch einmal führen, weil es wird ja hier gesagt, auch vom SWR, naja, wir wissen nichts, weil es hat sich keiner gemeldet und deshalb hat auch nichts stattgefunden. Kann man irgendwie verstehen, auf der anderen Seite versteht man jeden, der Opfer geworden ist, dass er nicht zu so einer Stelle geht und sich meldet. Also wie heben wir das Dilemma auf?
Und deswegen finde ich das die Situation momentan problematisch. Also es stand ja in der Stellungnahme von glaube ich, Frau
Mai,
glaube ich, dass da was dann Hörensagen gewesen ist, aber das ist nicht offiziell und aufgrund von Hörensagen kann man nichts machen. Und von daher machen wir einen großen Schutzkonzept und alles ist gut und er kann sich dann jetzt mal daran halten. Wobei, wenn man dann ganz einfach mal so an das Schutzkonzept halten kann, dann hätte er das auch ohne Therapie machen können. Und in dem Moment, wo seine Therapie nötig ist, um sich dann davon abzuhalten, was ich dann natürlich sehr begrüße, ne? Und weil jeder, wie gesagt, also jeder verdient eine zweite Chance, alles gut. Aber da muss er erstmal diese Zeit haben, um diese Therapie durchzuziehen, damit er dann nicht in diese Versuchung kommt, das zu machen. Und da kann man nicht darauf antworten, indem man sagt, also wenn er das nochmal macht, dann fliegt er raus. Also so einfach ist das nicht. Und man kann auch einem Opfer da nicht sagen, wir haben als SWR auch mit anderen Veranstaltern und anderen Künstlern und auch jetzt angesprochen und alle finden diese Entkleidung ganz toll und wir machen das so. Und damit signalisiert man auch dann an Mitgliedern, an anderen Orchestern oder andere Künstler, die da Opfer geworden sind, signalisiert man, ja, also es ist alles in Ordnung. Und wir als Veranstalter und Orchester stehen dazu, dass Täter rehabilitiert werden. Und was dann mit den Opfern ist, das ist uns dann egal. Und das ist, das finde ich dann doch schon problematisch. Und ich sehe ja auch ein, Dickpics und Emojis. Es gibt auch Leute, die noch viel schlimmere Sachen gemacht haben und noch nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und da kann man natürlich auch sagen, es ist ja irgendwie ein bisschen unfair, dass nur momentan der Rot da in der Öffentlichkeit steht. Aber es geht auch um diese Vorbildfunktion. Also wie geht man damit um?
Alexander, vielleicht da auch nochmal, dass wir von der Opferperspektive nochmal in diese systemische Perspektive kommen. Was sollten denn Institutionen machen? Also was kann man besser machen als das, was jetzt das Gürzenich oder das SWR-Orchester gemacht haben? Und vor allen Dingen, wie kann man es schaffen, dass man Opfern wirklich ermöglicht und es so leicht wie möglich macht, Übergriffe zu melden und auch was in der Hand zu haben? Weil das scheint ja das größte Problem zu sein. Und das ist ja auch da, wo wir in diese Täter-Opfer-Umkehr immer wieder reinkommen, dass wir sozusagen die Opfer schuldig sprechen dafür, dass sie nicht sprechen, obwohl sie eigentlich nur Opfer sind. Also das ist ja das systemische Schlüsselpunkt. Was würde man da Orchestern raten können? Also ich bin da auch ratlos, ehrlich gesagt.
Also es gibt, glaube ich, eine Innen- und eine Außenperspektive. Die Innenperspektive ist die, dass man halt ein sehr, sehr gut funktionierendes Netzwerk innerhalb des Ensembles braucht, dass sowas halt nicht geduldet wird, dass es AnsprechpartnerInnen gibt, dass es Beschwerdestellen gibt, die halt aber auch wirklich innerhalb des Ensembles halt irgendwie gehört und berücksichtigt werden. Es ist unglaublich wichtig, dass das halt irgendwie diverse Beiräte sind, also dass das nicht dann irgendwie nur, jetzt um beim Klischee zu bleiben, drei alte weiße Männer sind, sondern dass das irgendwie halt auch so besetzt ist, dass da jeder wirklich, egal von welcher intersektionalen Richtung man kommt, da einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin findet. Das ist auch eine systemische Aufgabe, dass Ensembles sich da wirklich diverser aufstellen. Und dann gibt es die Außenperspektive. Die Außenperspektive ist, glaube ich, erstmal mit Glaubwürdigkeit verbunden, dass man halt eben sich nicht in diesen Sumpf aus, ich rechtfertige mich dafür, dass ich jetzt FXR nochmal genommen habe oder was auch immer. Also der SWR hat jetzt für Opfer nicht mehr die besten Karten, wenn man sich da jetzt um eine Stelle bewerben möchte oder was auch immer, würde ich jetzt mal behaupten. Und diese Glaubwürdigkeit kann man unfassbar schnell verspielen, wenn man zum Beispiel sich andere Länder oder andere Institutionen anguckt. Das Konzertrabau in Amsterdam habe ich eben schon erwähnt, die sind da sehr schnell, sehr aktiv. Bei Daniele Gatti war das erste Mal so, dass die halt wirklich sofort die Reißleine gezogen haben. Wir kennen das aus anderen Institutionen. Also es gibt an der französischen Oper zum Beispiel gab es ganz viele Aushänge und auch Ansprechpartner für, fühlst du dich belästigt, fühlst du dich übergriffig behandelt, geht's dir bei den Proben nicht gut oder was auch immer. Also da gab es auch ganz viele Gesprächsangebote. Also es hängt viel mit Kommunikation intern und extern und wirklich sehr, sehr viel mit Glaubwürdigkeit zusammen.
Was ja gerade, was du eben schon gesagt hast, bei öffentlich-rechtlichen Orchestern umso, sagen wir mal, erstaunlicher ist. Ja? Stefan, wie wäre deine Antwort? Wie kann man es schaffen, dass man Strukturen so verändert, dass wir diese Debatten in Zukunft weniger führen müssten, beziehungsweise dass mehr Transparenz innerhalb dieser Orchester stattfinden kann?
Ich glaube, wir sind da schon auf einem Weg. Also ich weiß das aus meinem eigenen Theater, da gibt es, und nicht nur da natürlich, ne? Da gibt es eine anonyme Beschwerdestelle und den anonymen Beschwerden wird auch nachgegangen. Das ist so. Das bleibt keine leichte Aufgabe.
Aber hier haben wir ja ganz konkret den Fall, zum Beispiel beim Gürzenich-Orchester, dass es diesen Brief geben soll, der aber nicht weiter untersucht wurde an den Orchesterdirektor damals. Ja, also das ist ja sogar eine Behauptung, die jetzt durch die beidseitige Auflösung des Vertrages einfach nicht mehr nachverfolgt wird. Das trägt nicht zur Glaubwürdigkeit bei, sagen wir es mal so. Ne?
Absolut, da sind wir wieder beim Adressat Institutionen, was ich ja auch angesprochen habe, dass der Adressat Institutionen bisher nicht überall benannt wird, sondern dass da teilweise Dinge auf den Dirigenten projiziert werden, die aber Sache der Institution wären, ohne dass man den Dirigenten damit in Schutz nehmen will. Sondern wenn es um die Aufarbeitung oder eben um die Verbesserung von Strukturen geht. Und es macht die Sache natürlich nicht leichter, auch das habe ich schon wirklich mitbekommen, dass natürlich dann sowas auch gerne genutzt wird, eine Ansprechstelle, noch gar eine anonyme, dass dann auf der anderen Seite wirklich, also ich habe auch das schon miterlebt, versuchter Rufmord betrieben wird, weil kann ja jeder mal da hinschreiben und so. Und die Aufgabe, das gut zu machen, die ist komplex, da, also so gar keine Frage.
Vielleicht würde das so die Abschlussrunde noch einmal auch als Thema sich da jetzt anbieten. Ich habe in einem der ersten Reaktionen ein Essay darüber geschrieben, sind Kulturinstitutionen überhaupt in der Lage, diese moralische Richter zu sein? Also auch wir von den Zeitungen sind es ja nicht. Ja? Also wir können das ja nur kommentieren, wir können höchstens eine Diskussion abbilden um unterschiedliche Fälle aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Frage ist, momentan scheint es dann ja wirklich der Willkür einer Institution zu obliegen, wie man handelt, ob man straft, ob man Konsequenzen zieht, ob man keine Konsequenzen zieht. Sind die Institutionen dafür überhaupt ausgebildet? Haben sie die nötigen Mittel? Können sie es jenseits der Rechtsprechung sozusagen für sich entscheiden? Wer entscheidet das? Das wäre vielleicht eben jetzt, um den Fall einmal so erstmal abzurunden, Alexander, dann Stefan und zum Schluss Schoko. Wie seht ihr das? Sind unsere Kulturinstitutionen dafür gerüstet und wie sollte man in Zukunft damit umgehen?
Ich finde, dass die Kulturinstitution momentan sehr viel Mühe gibt. Gut gerüstet würde ich nicht sagen. Sie können das auch nicht sein, weil sie sind jetzt kein Gericht oder so. Also dann doch eventuell eine externe Prüfungskommission mit Ermittlungskompetenz. Da bin ich auch dann am Überlegen. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Vergleich zu früher einen Schritt weiter. Früher hat man gesagt, die Opfer hätten ja gar nichts gesagt und deswegen konnten wir nichts machen. Und jetzt kommen wir jetzt in eine neue Zeit, wo die Opfer tatsächlich zumindest einen Teil von den Opfern was sagen. Und dann müssen die Institutionen jetzt dann was machen. Und da sind die noch nicht, die haben sich noch nicht daran gewöhnt. Und für die ist das auch Neuland. Und da müssen wir jetzt mal alle zusammen an einen Tisch setzen und was machen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass bei dieser Debatte auch die Betroffenen und die Opferperspektive etwas mehr berücksichtigt werden, damit klar wird, wo es hakt. Also das wäre so mein Wunsch jetzt gerade.
Alexander?
Ja, ich sehe das so ähnlich wie Schoko. Also es gibt ja ganz viele Institutionsmöglichkeiten, halt auch weiter mit den Ethikkommissionen zu arbeiten. Das habe ich ja eben schon kurz angerissen. Diese ganzen Beiräte müssten halt deutlich diverser aufgestellt sein, um da auch wirklich eine Meinungsvielfalt irgendwie drin zu haben. Was ich insgesamt ein bisschen schief finde, ist dieses Gegensatzpaar aus Moral und Justiz, was wir da immer wieder dazu holen. Wenn wir ihn justiziabel irgendwie nicht belangen können, dann müssen wir ihn irgendwie moralisch verdammen. Ist vielleicht auch ein bisschen feige, dass wir uns da auf die Moral zurückziehen, nämlich schlussendlich geht es ja trotzdem irgendwie um Kommunikation, es geht um Menschenwürde, es geht um Verantwortung, also es geht um ganz viele hehre Begriffe, die nicht in der Moral mit drinstecken. Und insofern können wir da, glaube ich, ganz gut auch anders argumentieren, wenn wir uns nicht immer nur auf diesen moralischen Aspekte irgendwie zurückziehen. Und wenn man schlussendlich immer den Opfern beispringt, kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Insofern, ja.
Stefan?
Das ist genau die Frage, ne? Mit dem justizabel und moralisch. Aber wir bewegen uns ja gerade, Alexander, ganz ausschließlich auf der moralischen Ebene. Das macht die Sache natürlich nicht leichter. Ich bin trotzdem der Meinung.
Es gibt noch staatsanwaltliche Untersuchungen, muss man sagen. Ne? In Köln, glaube ich, sind die noch offen. Das genau. Ist noch immer sozusagen auch juristisch noch nicht ganz zu Ende geklärt, der Fall. Ne?
Also. Genau. Was ich also schon so wahrnehmen. Also ich glaube nicht, dass jetzt noch irgendein Mensch in einer deutschen Leitungsfunktion in der Kultur, also von wegen Dunkelziffer und so weiter, jetzt nochmal auf die Idee kommt, irgendeinem untergebenen Mitarbeiter, Mitarbeiterin anzügliche Bilder zu schicken. Ich glaube, dass diese Diskussion, wie sie jetzt geführt ist und wird, das absolut dazu beiträgt. Und deswegen bin ich auch ein bisschen dagegen zu sagen, die Opfer müssen ja denken, dass es überhaupt keine Rolle spielt oder dass es nicht gewünscht ist oder sowas. Ich finde, in meiner Wahrnehmung ist genau durch die Diskussion, gegen die ich ja nicht bin, ich bin nur gegen Teile davon, wie sie geführt werden, dass da was passiert ist und dass da eine Awareness, hilft mir, ein Bewusstsein dafür wächst. Das war ja vorher nicht überall, also war ja vorher nicht nirgendwo da und ist auch jetzt nicht plötzlich überall da, aber dass dieses Bewusstsein wächst, was geht und was nicht. Und das sehe ich als Schritt nach vorne.
Übrigens auch, und jetzt wirklich allerletzte Fragerunde, übrigens auch im Publikum, man sieht das, irgendjemand hat es von euch schon gesagt, auf Facebook auf jeden Fall haben Leute jetzt beim SWR geschrieben, ich habe mein Abo schon gekündigt. Ich hatte die Diskussion mit dieser ganzen Russen-Connection, also ich habe momentan, ich finde auch, Anna Netrebko soll singen, wo sie will. Ich finde auch, wenn Kurenzis nicht staatlich unterstützt wird, soll er dirigieren, wo er will. Ich habe derzeit keine Lust, mir diese Musikerinnen und Musiker anzuschauen. Bei Franz Xaver Roth tendiere ich momentan auch dazu zu sagen, boah, wenn der jetzt beim SWR dirigiert, irgendwie, das ist mir noch zu nah alles. Stefan, du würdest hingehen?
Ich gehe im Februar nach Berlin, ja.
Schoko, ich weiß, du hast extra ein Abo beim SWR abgeschlossen, um die Konzerte mit Franz Xaver Roth zu sehen. Wirst du sie dir dann auch angucken?
Ja, das ist ein Elfi-Abo, wo er mit der SWR kommt. Das warte ich ab. Das ist ja im Mai.
Ja. Wie ist es bei dir, Alexander? Wie siehst du das mit dem Publikum, das ja auch stimmenberechtigt in solchen Fällen ist?
Naja, also wenn ich für mich selber spreche, ich würde es mir aus Neugier angucken, wie die Stimmung im Saal ist, wie FXR drauf ist, wie das Orchester drauf ist, wie es klingt, ob ich da irgendwie etwas Interessantes sozusagen für mich dran rausnehmen kann. Wenn ich jetzt nur als Publikum agieren würde, würde ich nicht hingehen, ne.
Ich glaube, das ist mit Sicherheit nicht die letzte Diskussion, die wir zu diesem Thema geführt haben. Aber ich nehme jetzt aus dieser Diskussion auf jeden Fall mit, es geht nicht um Einzelpersonen und um Einzelfälle, sondern es geht darum, dass wir dabei sind. Ich fand es eigentlich ganz schön, Schoko, erste Schritte sind ja gemacht, dass wir sehen, wie wir jetzt institutionell und strukturell mit solchen Fällen umgehen. Wir lernen, dass es mehr Öffentlichkeit gibt und dass wir darüber debattieren müssen, wie wir damit umgehen. Auch das wird der SWR wird, das Kürzlich-Orchester wird François Viarot jetzt machen müssen irgendwie. Die öffentlichen Augen sind darauf gerichtet. Ich danke euch dreien ganz herzlich, dass ihr diese Diskussion mitgemacht habt und wir führen sie natürlich weiter auf unserer Seite und auf allen anderen Seiten hoffentlich auch. Vielen herzlichen Dank euch.
Danke dir. Vielen Dank.
Ja, das war trotz der eigentlichen Sommerpause eine relativ lange Ausgabe von Guten Morgen, dem Podcast von Backstage Classical. Ich denke, es gibt wirklich viel zu diskutieren und ich denke, und das würde mich am meisten freuen, wir haben ein bisschen gezeigt, dass man auch miteinander diskutieren kann, dass viel in Bewegung ist, dass wir um neue Strukturen ringen und dass gerade in diesem Ring viele Stimmen nebeneinander gehört werden sollten, um dann Entscheidungen zu treffen. Ich danke nochmal den Diskutantinnen und Diskutanten beziehungsweise den Autorinnen und Autoren von Backstage Classical. Ich danke Schoko Kuroe, ich danke Stefan Knies und Alexander Gurdon. Wenn ihr mehr über das Thema François-Xavier Roth wissen wollt, ihr könnt alle Essays und Artikel natürlich auf der Seite von Backstage Classical lesen. Wir werden euch dort auch auf dem Laufenden halten. Am besten abonniert ihr uns bei Instagram, bei Facebook oder bei X. Und wenn ihr regelmäßig den Podcast hören wollt, auch hier einfach abonnieren bei allen gängigen Podcast-Formaten von Spotify über Apple bis zu Amazon und natürlich direkt auch bei Podigee. So, das war heavy, das war viel, das war schwer. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif. Auf bald.